Und es gibt Situationen in unserem Leben, da wissen wir genau, was richtig ist. Und da haben wir den Eindruck, an dieser Stelle, so muss es sein, so muss es bleiben. Wir sind voller Eifer, voll in Fahrt, haben den Eindruck, wir können die Welt bewegen, so mit dem, was uns Christus an Werkzeugen in die Hand gegeben hat. Es scheint alles so klar zu sein, so selbstverständlich und so logisch. Wir gehen mit Volldampf voraus. Und je mehr ich formuliere, desto mehr merkt ihr, da ist doch irgendwas, was er sagen möchte. Dem Saulus ist es ja auch so gegangen. Er wusste ganz genau, was richtig ist. Und er wollte mit seinem ganzen Leben Gott die Ehre geben und das Reich Gottes voranbringen. Und dann geht man schon mal über Grenzen, über bestimmte Grenzen hinweg. Und alle Leute, die falsch denken und falsch sind und falsch handeln, die versucht man dann zur Seite zu drücken. Und er hat das ja auch dann in Jerusalem getan, hat die Leute, die nach seiner Meinung nach falsch waren, gefangen nehmen lassen und manchen wahrscheinlich sogar hinrichten lassen. Zumindest von einem, dem Stephanus, ist das ja berichtet. Paulus ist ein Mann, oder Saulus hieß er ja damals zu dieser Zeit noch, ein Mann der ganzen Sachen. Etwas Halbes gab es und gibt es bei ihm nicht. Und mit Volldampf hat er das versucht durchzusetzen und hat es auch durchgesetzt, was er für richtig hielt. Und ihr merkt, oder man merkt, wie beide Seiten ja doch sehr eng zueinander gehören, bei dem, was wirklich richtig ist und bei dem, wo wir den Eindruck haben, dass es richtig ist. Um Gottes Willen. Wie viele Menschen mussten ihr Leben lassen, schon um Gottes Willen, weil irgendjemand den Eindruck hatte, um Gottes Willen. Wir waren in Bayern, ihr habt das mitgekriegt, wir haben dort, eine nette Schwester hat dort in der Chronik in Bayern nachgelesen, 1600 irgendwas, Bayern ist wieder täuferfrei, wir haben es geschafft. Die Erweckung in Tirol und Bayern und so weiter und so weiter, man kann das nachlesen, es hat große Erweckung gegeben, Bayern ist wieder täuferfrei. Wir haben es geschafft. Alle Falschdenkenden, Falschglaubenden. Und jeder meint dann in dem, was er da so tut, Gott so richtig das zu tun, was so richtig ist. Wenn andere anders denken und man ganz genau weiß, sie sind falsch, und man natürlich dann auch Grenzüberschreitungen vielleicht in Erwägung zieht und sagt, um der Richtigkeit willen kann ich das so und so machen. Das macht man normalerweise nicht, aber um der Sache willen. Und dann landet schon mal der ein oder andere auf dem Scheiterhaufen oder auf dem seelischen Scheiterhaufen. Oder was bewahrt uns davor? Was bewahrt uns davor mit dem, dass wir den Eindruck haben, so ist es richtig und so muss es sein, dann doch nicht anderen in ihrem Denken, in ihrem Glauben das Lebensrecht abzusprechen oder wegzunehmen, Grenzen zu überschreiten? Was bewahrt uns eigentlich davor? Saulus hat es ja doch nur gut gemeint, dass dabei Leute bei draufgegangen sind, naja. Ist das nicht bis heute immer noch so? Dass man den Eindruck hat, man muss den anderen, die falsch sind, dieses oder jenes deutlich machen und wenn es denn sein muss, auch noch ein bisschen deutlicher machen, damit es richtig deutlich wird. Wo ist da für uns die Grenze? Paulus als Saulus ist dabei, Jerusalem zu reinigen. Und als er in Jerusalem einigermaßen am Ende war, dann hat er sich auch Briefe für Damaskus geben lassen, denn dort waren ja auch Synagogen und da waren ja auch schon Leute von dieser komischen Sekte der Christen. Also muss man da auch das Reich Gottes nochmal richtig sauber machen, damit es nicht in die falsche Richtung geht. Ich möchte diesen Predigtext lesen. Ich denke, er ist bekannt. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 20. Ich lese von Hoffnung für alle. Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum hohen Priester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Und die hat er sicherlich nicht nach Jerusalem gebracht, um mit einer theologischen Diskussion ihnen deutlich zu machen, was richtig ist und was falsch ist. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden, hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter des Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Dann nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Jünger, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf: Geh zur geraden Straße in das Haus des Judas und frage dort nach einem Saulus von Tarsus. Der betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kommt zu ihm, legt ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon so von vielen gehört, wie grausam dieser Saulus deine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der hohen Priester hat und auch hier alle Gefangenen zu sich zu nehmen, die an dich glauben. Doch der Herr sprach zu Hananias: Geh nur. Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen Völkern und Herrschern der Erde, aber auch bei den Israeliten bekannt zu machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf, ließ sich taufen. Und nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und dort zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Paulus als Saulus ist kein Mann der halben Sachen. Er hat immer den Entschluss auf dem Herzen, so schnell wie möglich das umzusetzen, was ihm von Gott deutlich wird. Ganzem Herzen, mit all dem, was er ist und was er hat, mit all seinen Händen und Beinen und Armen, mit seinem Mund, mit seinem Kopf, mit dem, was er denkt, was er sagt. Er wird von Christus selber gestoppt. Selbst im Bereich des Frommen kann man manchmal in die falsche Richtung gehen. Und man ist dem Eindruck erlegen, dass man richtig wäre. Paulus als Saulus ist das genauso gegangen. Christus hat ihn selber vom hohen Ross heruntergeholt, vom hohen Ross der Richtigkeit. Ich bin doch richtig, ich weiß alles besser. All seine Stärke, all seine Entschlossenheit, jetzt ist er blind, liegt im Staub vor Damaskus. Mit all dem, was er vorhatte, hat Christus ihn gestoppt. Aber er wird nur gestoppt, er wird nicht vernichtet. Es kommt kein Feuer vom Himmel, es kommt kein Engel mit Flammenschwert und macht ihn kurz und klein oder irgend sowas. Das geschieht alles auch nicht. Christus stoppt ihn, schmeißt ihn vom Ross und lässt ihn da erstmal im Staub liegen. Er tastet ihn nicht an. Er wird nicht getötet, nicht durchbohrt, nicht geschlagen, nicht vernichtet, obwohl er als Gegner Jesu und seiner Jünger ins Feld zieht. Saulus weiß nicht, dass er Gegner Gottes geworden ist. Weiß nicht, dass er der Sache Gottes im Wege steht. Er will Gott gefallen. Er möchte das tun, was Gott will. Und merkt nicht, dass er selber eine große Gefahr geworden ist. Der Wochenspruch für diese Woche ist aus dem Jesaja 42, Vers 3a. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, Vers 3. Und hier haben wir eine Geschichte, wo Saulus selber geknickt wird, von Gott geknickt. Passt das in unseren Glauben hinein? Er wird in dem, was er vorhat, in dem, was andere auch sagen, so musst du es machen, wird er gebremst, wird er geknickt, wird er gestoppt. Könnte, dürfte das Christus mit dir auch machen, wenn du falsch bist, dich auf dem falschen Weg zu stoppen, zu knicken? Gehört das in unseren Glauben auch mit hinein, dass ich Christus diese Freiheit gebe, Herr, wenn ich falsch bin, dann stoppe mich, dann mach mir deutlich, so geht's nicht. So muss man es nicht machen. Und dabei war er doch dabei, die Leute zu stoppen, die sagen, dass ein Mensch Gott wäre. Das ist bei den Juden bis heute nicht üblich, sowas zu sagen. Dafür wird man gesteinigt, vielleicht heute nicht mehr. Zu sagen, dass dieser Mensch da aus Nazareth, dass der Gott ist, dass eine Gotteslästerung bis zum geht nicht mehr. Denn es gibt nur einen Gott. Wie kann er einen Menschen aus Nazareth zum Gott werden lassen? Das geht ja gar nicht. Das steht nicht in den Heiligen Schriften so drin. Das macht man auch nicht. Also ist doch ganz klar, dass man diese Leute, die so einen Blödsinn verkündigen, dass ein Mensch Gott ist, dass man die irgendwie stoppen muss, irgendwie wegmachen muss, weil sie ja was Falsches verkündigen. Was Klareres gibt es doch gar nicht. Was Verständlicheres gibt es doch gar nicht. Und auch die Christen, als sie nachher das realisieren, dass Jesus ja offensichtlich nicht nur Mensch ist, sondern als Auferstandener irgendwie mit Gott zu tun haben muss, wohl, man kann es ja bis heute kaum erklären, dass wir an einen Gott glauben, der aus drei besteht. Wer soll denn das verstehen? Dass da jemand wie Paulus sagt oder wie Saulus sagt, das muss man, diesen Unsinn, diese Blasphemie, diese Gotteslästerung, das muss man stoppen, das muss man beenden. Da kann man doch nicht zuschauen und sagen, ja, ihr könnt so denken, wir denken aber so. Da muss doch klare Kante gefahren werden. Ist das nicht verständlich? Würden wir das nicht heute auch so machen? Klare Kante, so ein Blödsinn, das muss weg. Also was sichert mich davor, solche Situationen zu erleben und dann auf der falschen Seite zu stehen? Das ist doch die Frage. Saulus wird ein Gegner Jesu, ein Gegner Gottes, ein Gegner derjenigen, die den Messias schon gefunden haben. Später bewertet er sein Tun und sagt, das, was mit meinem ganzen Eifer bin ich am Messias vorbeigelaufen. Wie konnte mir das passieren? Und ich habe die Leute verfolgt, die ihn schon gefunden haben. Der ganze religiöse Eifer, der in mir gesteckt hat, und dann nimmt er ja dieses Wort Kot und Scheiße in den Mund, das ist alles, mein ganzer Eifer hat mich dazu verleitet, ein Gegner Jesu zu werden, ein Gegner Gottes zu sein. Das geht so nicht. Saulus, das geknickte geistliche Rohr, ein glimmender Docht, geistlich, nur noch glimmend, obwohl er voller Feuer war für die Sache, die er für richtig hielt. Manchmal sind es nicht nur die Schwachen, die sich selber empfinden als glimmende Dochte, als geknickte Rohre. Wenn jemand depressiv ist, empfindet er sich als geknicktes Rohr. Wenn jemand krank ist, dann empfindet er sich als glimmender Docht, wo das Leben nicht mehr drin ist und ich bin jetzt im Krankenhaus und ich kann nicht mehr, Luise, nicht mit Sauerstoffmaske und all den Schläuchen im Mund und all diese Dinge. Da empfindet man sich als geknicktes Rohr. Aber diese Geschichte macht deutlich, dass das nicht immer nur die Schwachen sind, immer nur diejenigen, die ihre Stärke nicht mehr haben, sondern gerade auch so ein starker Mann wie Paulus oder wie Saulus, wie er da noch heißt, ist geistlich gesehen auch geknickt. Und ein glimmender, geistlich gesehen glimmender doch. Das Feuer, was ihn da entfacht, ist irgendwas anderes. Der persönliche Eifer. Der menschliche Eifer. Man kann in Depressionen versinken und ist ein glimmender Docht. Offensichtlich kann man auch in seiner eigenen Aktivität versinken, in seiner eigenen Stärke, sich davon blenden lassen, sich darin verlieren, in dem, was man selber für richtig hält. So ist es vielen Christen in den 2000 Jahren der Kirchengeschichte gegangen. 30 Jahre haben in Mitteleuropa Evangelische gegen Katholische gekämpft und haben deutlich gemacht, dass die jeweils andere Seite des Lebens nicht wert ist. Müssten wir das nicht irgendwann gelernt haben, dass man das so nicht machen kann, soll, darf? Mit welchen Waffen auch immer versuchen, den jeweils Andersgläubigen wegzumachen, zu beenden? Müsste es nicht möglich sein, dass man miteinander Reich Gottes baut? Paulus mit all seiner Entschiedenheit, mit seinem Eifer, mit seinem Einsatz rennt am Messias vorbei. Und zwar an dem Messias, den er doch selber so sehnlichst erwartet. Es war alles Kot, es war alles Mist. Ich bin ein Verfolger geworden. Und kaum, dass er das erkannt hat, bekennt er das und macht das anderen Leuten deutlich. Eine Bekehrung, eine Umkehr. Aus dem Saulus wird ein Paulus. Interessant ist, wie Jesus sich dazu stellt. Jesus sagt dem Saulus: Warum verfolgst du mich? Und das müsste man auf der anderen Seite auch hören. Jesus identifiziert sich mit den Jüngern. Warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit den Jüngern Jesu. Und doch kommt ein Stephanus und andere zu Tode. Dass sich Jesus identifiziert mit dir, mit mir, heißt nicht, bedeutet nicht, dass es kein Leid gäbe. Dass Gott hinter mir steht, dass Gott hinter dir steht, heißt nicht, dass du aus allem Leid herausgenommen bist, dass es ein Leben 10 Zentimeter über der Bodenoberfläche gibt, schwebend auf rosigen Höhen oder irgend sowas. Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern und doch kommen Leute zu Tode dabei. Und das muss man erstmal verpacken. Das gehört in den Glauben mit hinein. Nämlich, dass ich Christus verherrliche und nicht, dass Christus mich verherrlicht. Das, was Thomas von Kempen sehr deutlich gesagt hat und auch darunter leidet. Was erwarten die Leute von Gott? Dass ich ihn verherrliche oder dass er mich verherrlicht, dass er dafür da ist, dass er mein Leben groß macht oder dass ich ihn groß mache und unter Umständen beim Bekennen seiner Herrlichkeit mein Leben verliere. Und das ist schon eine Frage, die wir uns stellen sollen und können. Will ich Gott verherrlichen oder soll Gott mich verherrlichen? Soll er für mich und meine Bequemlichkeit da sein? Also ist er Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche, so wie der Weihnachtsmann, dem man dann einen Zettel in die Hand drückt. Außerdem in 3-4 Monaten ist ja schon wieder Weihnachten. Wenn ich Gott wie einen Weihnachtsmann behandle, dann darf ich auch keinen lebendigen Glauben erwarten. Dann ist vielleicht süßes Geglöckel oder so irgendwas dran, aber nicht die Gegenwart Gottes. Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern. Was verfolgst du mich? Das heißt, Jesus kennt unsere Situation und weiß darum. Und doch entscheidet er sich selber, den Weg des Leides zu gehen und mutet das auch immer mal wieder seinen eigenen Jüngern zu. Jesus ist nicht da, um dich zu verherrlichen. Aber er geht mit dir diesen Weg. Das Wunder, das, was uns irritiert. Der eine hört was, der andere sieht was, der eine wird blind, der andere, der daneben steht, wird nicht blind und sieht nichts. Und wie soll man denn das erklären? Das Wunder, was geschieht, ist nicht so wie das, was wir normalerweise als Realität wahrnehmen. Realität ist, Putin schießt mit seiner Rakete-Kanone irgendwas ab, man hört die Explosion beim Losschießen, man sieht die Feuerleuchtmunition und man sieht, wenn es einschlägt, dann macht es Wumm und dann weiß man, das ist Realität. Man hört den Ausstoß, man sieht es fliegen, man hört den Einschlag, so muss es sein. Realität ist das, was ich sehe und fühle und anfassen kann, was ich erklären kann, wo ich weiß, da kommt es her, da schießt es hin, das ist Realität. Hier an dieser Stelle ist Realität was ganz anderes. Der eine sieht was und wird blind, der andere sieht nichts und wird nicht blind, der eine hört was, der andere hört nichts. Wie soll man das erklären? Paulus aber als Saulus versteht dieses Wunder und Jesus, der meint mich. Und er reagiert dementsprechend. 3 Tage und 3 Nächte, nichts trinken, nichts essen. Er reagiert mit Fasten. Ich spüre und weiß, Gott meint mich. Und ich halte erstmal still. Und Christus lässt ihn 3 Tage zappeln und erklärt ihm offensichtlich nichts. Und das muss man erstmal aushalten. Aber Paulus versteht, dass das nicht nur ein böser Traum war oder irgendeine Hitzeerscheinung oder vor Damaskus ist ja immer heiß oder so irgendwie. Ich habe zu wenig getrunken und dann passiert schon was mal, dass man vom Pferd fällt und so irgendwie. 3 Tage lang ist er blind. Und Gott lässt das. Dass Paulus wirklich wahrnimmt, dich meine ich. Du bist derjenige. Die Begleiter werden nicht blind. Keiner von denen wird von Gott vernichtet. Es kommt kein Feuer vom Himmel, gar nichts. Interessanterweise spricht Christus dann auch nicht mehr. Dann kommen keine 10 Engel und nehmen ihn. Oder es ist nur das eine Wort, was Jesus sagt. Was verfolgst du mich? Und dann sagt er, geh in die Stadt, da wird dir ein Mensch erklären, was richtig ist. Was wäre passiert, wenn Hananias nicht gegangen wäre? Er ist Basari. Basaris im Basar wissen alles, hören alles. Wir haben schon so viel Böses von dem gehört, da gehe ich nicht hin. Und wir haben Angst. Die anderen sagen auch, vor dem muss man Angst haben. Und so argumentiert er ja auch bei Gott. Herr, schick jemand anders, mich nicht. Das kennen wir von Mose. Oh Herr, ich kann nicht reden. Wie soll ich zum Pharao gehen? Schick jemand anders, ich gebe deinen Bruder mit. Ach Herr. Was wäre passiert, wenn Hananias nicht gegangen wäre? Und wenn er seine Angst hätte herrschen lassen, und wenn er seine Vorurteile hätte herrschen lassen. Und Gott riskiert das. Gott nimmt sich zurück, er schickt keine extra Engel, er lässt den Menschen erklären, was richtig ist. Er bewahrheitet Hananias. Als Hananias gehorsam ist und ihm die Hände auflegt, wird er in dem Moment heil, wird er gesund, er kann wieder sehen. Gott bestätigt das, was Hananias dem Paulus sagt. Mir wird darin deutlich, wie hoch geachtet unser Dienst als Menschen von Gott gewertet wird. Er nimmt uns als Menschen nicht zur Seite und sagt, so, jetzt lasst mal in dieser gefährlichen Situation, lasst mich mal ran, ihr macht das vielleicht falsch. Er bereitet es vor und dann nimmt sich Gott zurück und sagt, du bist Ebenbild Gottes, geh hin, sei ganz getrost, ich bin dabei, kannst mich zwar nicht sehen, aber ich bin da. Nimm deinen Dienst und deine Gaben, deine Fähigkeit, deinen Auftrag nicht zu gering. Wenn Christus zu dir sagt, du bist Ebenbild Gottes, dann nimm das an, nimm das wahr. Nimm deine Grenzen wahr, dass es dir genauso passieren kann wie dem Paulus, als er noch Saulus war, oder wie dem Hananias, der sagt, oh, ich habe so viel Angst, ich habe so viel gehört. Nebenbei wäre es im Reich Gottes nicht manchmal sinnvoller, dass man nicht so viel redet übereinander und nicht so viel hören kann von dem Bösen und was der macht und der kann auch nicht richtig und so weiter. Würden wir nicht manches mal etwas einfacher, wenn wir nicht so viel hören und reden würden? Aber gut, ein Basari hört viel und er weiß viel und er hat viel Angst und die anderen sagen ja auch, man soll viel Angst haben. Ja. Und Paulus hat ja auch viel Böses vor, das stimmt ja. Aber dass er sich gerade eben geändert hat, das weiß der Basari eben noch nicht. Das konnten ihm ja auch die anderen noch gar nicht sagen. Denn das ist ja auch gerade erst passiert. Das Wunder. Saulus hört eine Stimme, sieht ein Licht und wird blind. Die anderen hören was, sehen nichts, werden nicht blind. Hananias wird gesandt. Geknicktes Rohr. Kann es sein, dass auch ein Hananias wie ein geknicktes Rohr ist? Mit seiner Angst hätte er sie herrschen lassen? Interessanterweise muss sich Paulus bekehren oder Saulus zum Paulus werden. Offensichtlich muss der Hananias auch zum Hananias erstmal werden. Gehe hin, lass deine Angst nicht herrschen, vertraue mir, sei gehorsam. Und er geht hin, trotz aller seiner Vorurteile. Und dann sagt er zu dem Saulus, mein lieber Bruder. Ich weiß nicht, ob mir dieses Wort nicht im Mund stecken geblieben wäre. Vielleicht hätte ich ihn gefragt, und wo hast du dein Schwert, um uns die Köpfe abzuschlagen? Mein lieber Bruder Saulus. Was ist das für eine Bekehrung aus der Angst heraus in den Gehorsam Gottes hinein und dann so ein Wort zu sagen? Diesem Mann, der mit dem Zettel wahrscheinlich noch mit der Vollmacht, mit Stempel und Siegel und was weiß ich was, alles dabei, um die Christen ans Messer zu liefern, diesen Mann, mein lieber Bruder Saulus, so normalerweise lädt man den nicht mal ein und setzt sich mit so einem Mann nicht mal an den gleichen Tisch. Und der nennt ihn mein lieber Bruder Saulus. Das ist eine Bekehrung. Eine Bekehrung zum... Gut, Saulus hätte natürlich das Schwert ziehen können und sagen können, genau dich wollte ich haben, das Schwert ziehen und Kopf ab. Na klar, auch Saulus hätte sich nochmal anders entscheiden können. Und so ist es dann, dass wir immer wieder auch die Möglichkeit haben, dann doch das zu machen, was Gott nicht will. In dem gleichen Moment, eigentlich bin ich doch gekommen, um diese ganzen Typen auszurotten. Jeder von uns hat die Freiheit, zu jedem Moment seines Lebens genau den falschen Schritt doch zu tun. Oder man kann sich dafür entscheiden, Gott gehorsam zu sein und es bewegt sich etwas. Man sieht den Segen und es ist doch kein Engel mehr sichtbar. Die Juden in Damaskus werden konfrontiert mit der guten Botschaft. Wer weiß, wie viele sich da bekehrt haben. Und es beginnt die Missionstätigkeit eines Mannes, der in ganz Europa und Asien Gemeinden gegründet hat. Es ist schon verblüffend, wie Gott handelt. Lieber Bruder Saulus. Möglicherweise wartet Gott auf diesen Moment, wo wir über unseren Schatten springen und so ein Wort, auch in unserem Herzen, so ein Wort zu einem Menschen sagen können, der noch anders denkt. Und vielleicht die Zweifel noch im eigenen Herzen sind, ja, kann es denn überhaupt sein, dass der Mann aus Nazareth der Messias ist? Was kann denn Gutes aus Nazareth kommen, wo er doch aus Bethlehem kommen soll, nach Micha 5? Es sind ja manchmal noch so viele Fragen in einem, die vielleicht dem Paulus noch gar nicht erklärt worden sind, denn das geschieht ja dann jetzt erst. Steht nicht in der Schrift, das muss aus Bethlehem kommen und wir wissen doch, der Jesus von Nazareth ist aus Nazareth. Es kann uns manchmal genauso geschehen. Und doch gebraucht uns Christus und formt sein Reich mit uns und hat sich entschieden, uns zu gebrauchen zum Bau seines Reiches in all unserer Vorläufigkeit. Und man muss wissen, kurz danach in Kapitel 15, als es dann wieder rausgeht, 15 glaube ich ist es, wo er sich dann mit dem Barnabas auseinandersetzt, als der junge Johannes Markus sich nicht mehr traut, die Missionstätigkeit fortzusetzen und Paulus sagt, mit so einem Versager kann ich nichts zu tun haben und Barnabas dann mit ihm streiten muss und so. Paulus ist mit dieser Geschichte nicht ein Heiliger geworden, nicht einer geworden, der jetzt ab sofort keine Fehler mehr hat. Das müssen wir wissen. Wir werden von Christus zusammengestellt mit Menschen, die immer noch Menschen sind und bleiben, auch Paulus. Auch der Basari Hananias, der so viel gehört hat und mit den anderen so viel über andere redet. Ja klar, auch der gehört dann zur Gemeinde in Damaskus und vielleicht auch an anderen Stellen. Lasst uns miteinander beten, dass uns Christus gebraucht und dass wir spüren und hören, wo und an welcher Stelle er uns gebrauchen möchte. Wer betet mit uns?